Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge eures Podcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Seit vielen, vielen Jahren erleuchten wir euch jede Woche mit einer neuen Folge aus der Welt des Wasserstoffs. Und wir, wie immer, sind Johannes Rösner und ich. Hallo Johannes, servus.
Ja, hallo Martin. Also wenn du sagst, seit vielen, vielen Jahren, dann denken wir immer wieder, gibt es uns wirklich schon so lange.
Ja, es ist so. Also,
aber es ist so.
Wir steuern
fühlt sich noch immer wie beim ersten Mal an.
Ja, naja. Wir steuern auf unser vierjähriges Jubiläum zu und auf unsere 200. Folge. Es ist noch nicht ganz so weit, aber es rückt näher, es rückt immer näher. Wir haben ja gestartet im Juni 2020 und das heißt, im Juni 2024 sind es dann 4 Jahre. Und wir sind ja aktuell, ich glaube, das heute ist jetzt irgendwie Folge 185 oder irgendwie so in der Richtung. Das heißt, da sind wir nicht mehr weit entfernt.
Ja.
Umso wichtiger ist es, immer wieder auch zu schauen, was hat sich denn in dieser Zeit getan? Was hat sich denn in dieser Zeit in der Welt des Wasserstoffs verändert? Und wir hatten das jetzt ja schon einige Male, Johannes. Wir haben uns in aktuellen Folgen nochmal ein Thema vorgenommen, was wir vor längerer Zeit schon besprochen hatten und haben da geschaut, was hat sich denn getan? Was hat sich verändert? Weil leider ist es ja so, die Welt des Wasserstoffs, die besteht ja immer noch zu einem erheblichen Teil aus Ankündigungen, wenn man das mal so sagen darf. Und dann ist es natürlich immer interessant zu schauen, wie sich diese Ankündigungen dann letztendlich in Realität umgesetzt haben oder nicht. Und so ist es auch mit dem Thema heute.
Ja, genau. Also eigentlich sind wir noch immer bei Ankündigungen. Noch so richtig entschieden wurde nichts, aber man ist zumindest einen Schritt weitergekommen Richtung Entscheidung. Es geht nämlich um die Hydrogen Bank, ja, die ja vor einiger Zeit aus der Taufe gehoben wurde, um Wasserstoffproduktion zu fördern, ja, und quasi die zu helfen, die EU-Ziele zur Versorgung mit Wasserstoff sicherzustellen oder zu erreichen. Und ja, das wurde, glaube ich, groß angekündigt von Ursula von der Leyen bei einer ihrer Reden. Und dann mit Geld ausgestattet und im letzten November 2023, da kam dann so ein Call for Auction, also wurde eine Auktion gestartet, wo dann Firmen mitmachen konnten und sagen, hey, ich will Wasserstoff produzieren, leider rechnet sich's nicht, aber wenn ihr mir Geld gebt, dann mache ich's, so ungefähr.
Genau.
Und genau, da ging es um einiges an Geld. Also bis zu 800 Millionen Euro wurden da vorgesehen, um ja wirklich Firmen zu unterstützen, Elektrolyse oder generell Wasserstoffproduktion aufzubauen.
Nee.
Ich weiß gar nicht, ob das spezifisch auf Elektrolyse gemünzt war.
Ja, wenn ihr euch dafür interessiert, wie das ganze Konzept aus der Taufe gehoben wurde, wie das vorgesehen war, wie es damals geplant war, dann hört euch doch unsere Folge Nummer 157 nochmal an, die am 20. September 2023 veröffentlicht wurde, also ungefähr vor einem halben Jahr. Wie du schon gesagt hast, Johannes, dieses Konzept war damals neu und wurde damals gerade auf den Weg gebracht. Und wie du es ja auch schon umrissen hast, es geht im Endeffekt darum, die Europäische Union, die Europäische Kommission, will mit dieser European Hydrogen Bank diese Lücke schließen zwischen dem Preis, zu dem Wasserstoff erzeugt und verkauft werden kann, von der Erzeugerseite hier gesehen, und dem Preis, zu dem Wasserstoff wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden kann, also die Verbraucherseite. Weil diese Problematik, die hat sich jetzt auch in diesem halben Jahr natürlich nicht geändert, ist die Erzeugung von Wasserstoff, die ist relativ kostspielig, weil die Investments für den Elektrolyseur hoch sind, weil erneuerbare Energie knapp ist. Wir sprechen hier ja wieder über den grünen Wasserstoff. Das heißt, es bringt nichts, wenn man mit irgendwelchen Methoden da jetzt grauen Wasserstoff erzeugt. Nein, diese Förderung im Endeffekt, letztendlich gibt es eine Förderung, die ist nur anwendbar, die ist nur nutzbar, wenn man grünen Wasserstoff erzeugt, der also aus erneuerbarem Strom erzeugt worden ist. Und der ist knapp. Und diese hohen Investkosten und die knappe Versorgung mit erneuerbarem Strom, die machen den erzeugten Wasserstoff eben verhältnismäßig teuer für die Erzeuger. Das heißt, die müssen den auch zu einem hohen Preis verkaufen, um da wirtschaftlich tätig sein zu können. Auf der anderen Seite, Verbraucher von Wasserstoff sind aktuell nicht bereit, besonders hohe Preise zu zahlen, weil die Alternativen zur Verwendung von Wasserstoff zwar in der letzten Zeit auch im Preis erheblich geklettert sind, speziell natürlich auch Öl und Erdgas und so weiter, aber halt immer noch verhältnismäßig billig sind. Und das heißt, jemand, der sozusagen die Option auf dem Tisch hat, ja, ich könnte für meine Industrieanlage, für meine Verkehrsanwendung, für meine Flotte von Gabelstaplern oder was auch immer, ich könnte da zum Beispiel statt Erdgas in Zukunft Wasserstoff verwenden, der ist nicht bereit, diese hohen Preise zu zahlen, die er zahlen müsste, wenn er in einem rein wirtschaftlichen Umfeld den Wasserstoff vom Erzeuger abkaufen müsste, weil eben in diesem Fall die Alternative eben Erdgas immer noch erheblich billiger wäre und er natürlich auch wirtschaftlich denken muss. Und diese Lücke, Johannes, die schließt die European Hydrogen Bank mit ihrer Auktion.
Genau. Ich habe übrigens kurz nochmal nachgeschaut. Es geht wirklich spezifisch um Elektrolyse mit grünem Wasserstoff, mit grünem Strom, also Erzeugung von grünem Wasserstoff und mindestens 5 Megawatt an Elektrolysekapazität müssen installiert werden. Also es sind schon dicke Brummer. Und natürlich wieder der Punkt Elektrolyse mit erneuerbarem Strom. Das ist halt eben grundsätzlich nicht die billigste Variante im Moment. Und daher eben wirklich diese Unterstützung von der European Hydrogen Bank, um diese Lücke zu füllen.
Genau. Die European Hydrogen Bank hat sich ja als Konzept vorgenommen, sie sammeln sozusagen die Gebote von Unternehmen ein, von Investoren ein, die grünen Wasserstoff erzeugen wollen. Und diese möglichen Erzeuger müssen ihren Preis nennen, zu dem sie sich vorstellen könnten, zukünftig den Wasserstoff zu verkaufen. Und werden dann sozusagen gematcht mit dem Marktpreis, also dem Preis, zu dem Verbraucher von Wasserstoff sich vorstellen könnten, Wasserstoff abzukaufen. Und diese Lücke wird dann eben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, über Fördermittel geschlossen. Und deshalb dieses Auktionsmodell. Man möchte also durchaus Anreize schaffen, hier wirtschaftlich zu agieren und so günstig wie möglich zu erzeugen, weil der Fördertopf, der ist zwar groß, was heißt groß, das kann man sich immer überlegen, aber der Fördertopf, der ist nicht unendlich, sondern es gibt eben ein bestimmtes Budget. In dieser ersten Auktionsrunde waren es jetzt 100 Millionen Euro. Und gefördert wird zunächst mal der, für den diese Lücke zwischen Erzeugerpreis und Verbraucherpreis am geringsten ist. Das bedeutet, wenn man sehr, sehr unwirtschaftlich den Wasserstoff produziert und noch diesen ohnehin schon sehr teuren Elektrolyseur noch mit einer Goldschicht überziehen lässt und sich noch einen schönen Diamantring dazu kauft und aus dem Grund der Preis für den erzeugten Wasserstoff sehr, sehr teuer ist, wird es eng, sich über die European Hydrogen Bank fördern zu lassen, weil dann eben diese Lücke sehr groß ist.
Und es gibt auch dieses Limit von 4,50 Euro pro Kilogramm.
Genau, ja, das ist auch wichtig zu erwähnen. Ja.
Also Diamantring wird es nicht. Nicht irgendwie so ein Kunst, ein künstlicher Diamant.
Ja, genau. Genau. Und dieses verfügbare Budget von 800 Millionen Euro wird eben jetzt danach verteilt, wer dieses geringste Gap hat, bekommt zuerst sein Fördergeld. Und diese erste Runde der Auktion, diese erste Auktionsrunde der Europäischen Wasserstoffbank, die ist jetzt Mitte Februar zu Ende gegangen. Wir sind normalerweise ja immer top aktuell, was solche Themen angeht. Jetzt haben wir etwas Verzug, aber wir haben uns gedacht, ist auch nichts, wenn wir 6 Wochen später dran sind, weil ich glaube, die News, die sind noch genauso interessant wie vor 6 Wochen. Also Mitte Februar ist die Auktion zu Ende gegangen und die EU-Kommission hat verlauten lassen, es sind während der Laufzeit, eben halt von November jetzt bis Mitte Februar, 132 Gebote von Projekten aus 17 EU-Mitgliedstaaten eingegangen. Und die dabei beantragte Unterstützungssumme übersteigt das derzeit verfügbare Budget von 800 Millionen Euro bei weitem.
Was eigentlich nicht überraschend ist, weil wenn du dir das mal überlegst, diese 800 Millionen, wenn man das mit 4,50 Euro koppelt, dann kommt man irgendwie auf 170, 180 Millionen Kilogramm, also 180.000 Tonnen an Wasserstoff, die sozusagen im Worst Case gefördert werden. Und irgendwie der europäische Markt oder die aktuelle europäische Wasserstoffproduktion ist irgendwie bei über 10 Millionen Tonnen. Mhm. Das ist wirklich ein winziger Bruchteil. Ja. Und natürlich, die jetzt schon Wasserstoff produzieren, die sind wahrscheinlich dann geben sofort die Hand, wenn man ihnen sagt, können wir geben euch Geld, dass ihr hier mal schaut, wie man das mit Elektrolyse machen kann.
So. Na ja, genau.
Insofern wirklich nicht überraschend, aber ja, auch ein schönes Zeichen, dass da wirklich Bedarf da ist. Andererseits ist natürlich wieder so, natürlich, wenn es Geld vom Staat gibt, das ist immer ein Punkt, wo Leute die Hand heben. Und gerade bei diesen Volumen, über die wir sprechen, also wenn man sagt, man hat da 5 Megawatt Elektrolyseure und dann kriegt man, selbst wenn es nur 2 Euro pro Kilogramm ist, das sind gleich relativ große Summen, die dann über den Tisch wandern.
Ja.
Da lohnt sich dann auch, diesen ganzen Aufwand zu treiben und sich zu bewerben.
Genau, ja, völlig richtig. Auf diese Thematik haben wir ja, glaube ich, auch in der Folge im September schon hingewiesen. Natürlich werden die wenigen Unternehmen, die wenigen Investoren, die jetzt schon grünen Wasserstoff hier erzeugen, hier bei uns, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa insgesamt, das ist ja eine europäische Sache, die werden natürlich sofort die Hand heben und sagen, ja, jetzt Moment, jetzt fördert ihr die anderen. Aber wir sind ja eigentlich hier die Early Mover und die Innovatoren und haben uns das sozusagen jetzt selbst auf die Fahne geschrieben, hier grünen Wasserstoff zu erzeugen, was natürlich jetzt auch nicht ganz richtig ist, die sind ja auch gefördert, das muss man auch sagen. Aber diese Thematik, die wird natürlich mehr und mehr aufkommen, je mehr Fördergeld jetzt in dieses Thema ich möchte nicht sagen gepumpt wird, aber je mehr Fördergeld da in dieses Thema jetzt fließt. Was man da auf der europäischen Ebene ja sozusagen als Gegenargument, weiß nicht, ob man es als Gegenargument bezeichnen kann, aber was man da ja ins Feld führt, ist diesen Zuschuss, diese Förderung, die gibt es nur, wenn auch wirklich Wasserstoff erzeugt wird. Man fördert also nicht irgendwas, wo sich dann
nicht irgendjemand... Nicht
die Planung. genau, man fördert nicht die Planung und in 2 Jahren quasi... Er hat sich der Planer dann seinen Diamantring gekauft und sagt, ja, ich habe jetzt doch keine Lust mehr, sondern gefördert wird nur, wenn auch wirklich Wasserstoff erzeugt wird. Und es gibt diese harte Frist, dass innerhalb von 5 Jahren nach Unterzeichnung des Fördervertrages muss mit der Produktion von grünem Wasserstoff begonnen werden. Und auch nicht mit irgendwelchen Mengen von grünem Wasserstoff. Man kann also nicht den Elektrolyseur jetzt mal so ein Minütchen laufen lassen und sagen, so, ich habe jetzt grünen Wasserstoff erzeugt, jetzt bitte Geld her. Und dann schmeißt man das ganze Ding wieder weg, sondern man muss sich ja tatsächlich da committen, muss zusagen, wie viel Wasserstoff man erzeugen wird und muss dann auch diese Menge liefern. Natürlich gibt es einen gewissen Spielraum, man kann etwas weniger erzeugen, etwas mehr erzeugen, aber man muss, wenn man dieses Fördergeld haben will, eben spätestens im Zeitraum von 5 Jahren eine bestimmte Menge an grünem Wasserstoff tatsächlich erzeugen.
Mhm. Ja, und ich habe vorher gesagt, das ist ja der erste Schritt. Es ist noch nicht wirklich was passiert, weil natürlich die Gebote wurden abgegeben. Jetzt wird erstmal analysiert und studiert und herausgefunden, was am meisten Sinn macht. Wahrscheinlich geht es auch am Ende nicht nur um den Preis, sondern auch darum, dass jedes Land dann sein Schärfchen abbekommt. Drum wird das auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis dann die Gewinner der Auktion bekannt gegeben werden. Was ich auch gefunden habe, interessanterweise, Deutschland ist gleich vorgeprescht, also schon im Dezember, und hat gesagt, wir legen hier nochmal Geld obendrauf. Die wollen nochmal 350 Millionen auf die 800 Millionen drauflegen. Allerdings, so wie ich verstanden habe, nur für Projekte in Deutschland. Was natürlich auch irgendwie verständlich ist.
Ja.
Aber das kann natürlich dann sein, dass man fast schon mehr Geld aus Deutschland bekommt als von der Europäischen Hydrogenbank. wenn man wirklich sagt, da gibt es so eine Art Board und dann kriegt Deutschland eben nur irgendwie 20-30% von diesen 800 Millionen. Ja. Wenn dann von der deutschen Seite nochmal 350 Millionen obendrauf kommen, dann wird es einiges an Zusatz Kapital liefern. Ich habe auch keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht, weil ich könnte mir vorstellen, dass da natürlich andere Länder sagen, hey, das ist ja Wettbewerbsverzerrung. Wir haben diese Kappung bei 4,50 Euro pro Kilogramm und wenn dann Deutschland sagt, wir geben nochmal 3 Euro obendrauf, ist es mit dem europäischen Markt natürlich nicht mehr so weit her.
Ja, das wird
das sieht
wahrscheinlich
man halt
schwierig.
auch
Was
wirklich
wahrscheinlich,
diesen,
ja.
ja.
Ja, genau. Na, in so dem Fall, glaube ich, wäre es tatsächlich schwierig. Das muss halt irgendwie wahrscheinlich anders strukturiert werden. Ich meine, man müsste ja halt dann in Deutschland sagen, man fördert Projekte, die
Da
jetzt auf der
kommt hier
europäischen Ebene
der,
nicht. Ja, ich
ja,
denke, man muss wirklich sagen, man
da
fördert.
kommt hier der Rechtsexperte Martin raus.
Ja,
Wir müssen es nur anders formulieren.
gut, wir hatten in den letzten Jahren, ja, das ist ja auch kein Geheimnis, jetzt mit meinem Hauptjob ja auch da leidvolle Erfahrungen, was diese Fördermittel angeht. Man muss halt wirklich sagen, vielleicht, dass man in Deutschland nur Projekte fördert, die eben auf der europäischen Ebene da nicht zum Zug gekommen sind, weil die vielleicht halt dieses 800-Millionen-Budget gesprengt haben. Aber dass man jetzt sagt, man fördert Projekte, die in Europa gefördert werden, jetzt nochmal obendrauf, ist wahrscheinlich wirklich markt- und wettbewerbsrechtlich in Europa bedenklich. Das würde wahrscheinlich gar nicht gehen, könnte ich mir denken. Ja.
Ja, da wird man sehen. Das wird wahrscheinlich auch dann erst irgendwie klar werden, wenn die ganzen Gewinner und Verlierer
Ja.
bekündet werden. Können wir vorstellen, dass dann erst irgendwie klar wird, was da Deutschland mit diesen 350 Millionen machen will. Ich weiß auch gar nicht, ob das auch von diesen Budgetkürzungen und dem Gericht in Karlsruhe dann nochmal beeinflusst wird, wo da dieses Sondervermögen aufgehoben wurde. Ja, also es ist, glaube ich, da viel in der Luft und gerade wo es noch nicht wirklich entschieden ist, wer gefördert wird, ist vielleicht auch noch zu früh, weil es das Fell des Bären zu zerteilen, bevor man den erlegt hat,
Ja,
ungefähr.
genau. Ja, wie ist der
Genau.
zeitliche Horizont? Die Aussage ist, diese ganzen Gebote, die wurden jetzt der Europäischen Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt, CINEA, übergeben. Und die prüft nun aktuell die Zulässigkeit und Förderfähigkeit. Und wie eben schon besprochen, die macht dann eben auch dieses Ranking, sodass dann eben halt die, die den geringsten Förderbedarf pro Kilogramm Wasserstoff haben, dann ganz oben stehen in der Liste und die großen Förderbedarf haben, ganz unten stehen. Und dann soll im Zeitraum April, Mai 2024 über die Ergebnisse der Bewertung informiert werden. Und dann soll eben diese Liste veröffentlicht werden, die du angesprochen hast, wo dann eben die Gewinner und Verlierer stehen. Was ja auch so eine interessante Sache ist, was wir ja auch in dieser Folge im September schon besprochen haben. Es werden ja dann durchaus da eben auch die Gebote veröffentlicht in anonymisierter Form. Das heißt, auch wenn man nicht zum Zuge kommt, hat man zumindest über diese Liste einen Einblick, wie weit man entfernt war, sozusagen von der Förderfähigkeit und kann sich dann entsprechend für die zweite Runde aufstellen. Und die Unternehmen, die Investoren, die dann sozusagen über dem Strich stehen und die zum Zuge kommen bezüglich der Förderung, die sollen ihre Förderverträge in den nächsten Monaten eben nach April und Mai vorbereiten und abstimmen und dann soll spätestens im November 24 unterzeichnet werden. Also man kann wahrscheinlich sagen, bis zum Jahresende möchte man da die Förderverträge unterzeichnet haben und dann eben geht's los. Es beginnt diese 5-Jahresfrist, innerhalb der dann tatsächlich aus einem unterzeichneten Vertrag ein grünes Wasserstoffmolekül werden muss.
Genau, also es ist noch ein bisschen, bis es dahin kommt, ein paar Schritte zu gehen, einiges an Aufwand zu machen. Es wird uns auf jeden Fall begleiten, auch aus der Sicht, dass es natürlich schon die zweite Runde dann geben wird. Die wurde ursprünglich jetzt schon für dieses Frühjahr angesetzt, also eine zweite Auktionsrunde, wo dann schon die ersten Kritiken kamen, wo man gesagt hat, ja, ihr habt ja noch nicht mal die erste entschieden, dann fängt ja die zweite Runde schon an. Da weiß man gar nicht, was man, also gerade die Leute, die auf die erste sich beworben haben, die wissen noch gar nicht, ob sie akzeptiert werden oder nicht. Sollen die sich nochmal bewerben und so weiter. Das wurde jetzt auch verschoben. Da hat man dann zumindest im aktuellen Zustand gesagt, ja, jetzt warten wir mal auf November, wenn dann wirklich klar ist, wer gewonnen hat, wer verloren hat. Was die sozusagen guten Sachen an der Auktion waren, was die schlechten Sachen an der Auktion waren, dass man vielleicht auch noch ein bisschen das verbessern kann, den Approach. Und ja, dann soll im November die nächste Auktionsrunde starten und da geht es um wesentlich mehr Geld, also in Summe um dann 2,2 Milliarden Euro, die da verteilt werden sollen. Also da ist quasi diese 800 Millionen wirklich nur der erste Start gewesen. Und jetzt geht es dann um viel mehr Geld. Ja, aber wie die Bedingungen da aussehen, das wird noch wird sich noch zeigen. Es ist natürlich auch wieder in gewisser Weise frustrierend für die, die sich darauf eingestellt haben und gesagt, gut, vielleicht skippen wir diese erste Auktion, weil wir nicht genug Zeit haben, und die nächste Auktion kommt ja dann im Frühling. Das ist gar nicht so viel Zeitunterschied. Und jetzt wird denen gesagt, nein, es dauert noch mal bis November. Das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, wo ja der ein oder andere sich bestätigt fühlt, dass die EU langsam ist und nicht verlässlich oder ewig braucht.
Ja gut, das wird trotzdem nichts daran ändern. Wahrscheinlich die Europäische Kommission ist jedenfalls begeistert von sich selbst. Der Generaldirektor für Klimapolitik der EU, Kurt Vandenberghe, sprach von begeisterten Reaktionen des Marktes auf die Pilotauktion. Der Markt und die Industrie ist also restlos begeistert von dem, was die EU-Kommission da auf den Weg gebracht hat. Und dann sind solche Peanuts wie diese Verschiebung ja wohl zu vernachlässigen.
Das stimmt natürlich. Solange das Geld fließt, darf man sich nicht beschweren. Ja. Ist natürlich auch verständlich, dass jemand, der sich da jetzt beworben hat und im Prinzip da einige 100 Millionen Euro oder einige 10 bis 100 Millionen Euro haben will, dass der jetzt nicht vorprescht und sagt, das ist alles Humbug hier, sondern zumindest mal wartet, ob er das Geld bekommt.
Ob er das Geld bekommt oder nicht, genau, und sich hinterher beschwert. Ja, genau. Aber das gibt uns vom Podcast auf jeden Fall die Möglichkeit, hier an dem Thema dran zu bleiben und auch auf diese zweite Runde zu schauen, wenn dann, wie du es gesagt hast, nochmal wesentlich mehr an Geld tatsächlich verteilt wird, 2,2 Milliarden Euro, was dann also fast dreimal so viel sind wie jetzt in der ersten Runde. Mal schauen, wie das dann aussieht, und für alle, die es interessiert, eben nächster Termin, der in dem Zusammenhang interessant ist, wie vorhin erwähnt, im April, Mai soll dann diese Liste mit den Antragstellern veröffentlicht werden, aus der dann eben hervorgeht, wer mit welchem Gebot zum Zug kommt und wer mit welchem Gebot nicht.
Das werden wir uns bestimmt dann anschauen. Und wenn sich da interessante Einblicke draus ziehen lassen, dann werden wir die natürlich auch hier im Podcast mit euch teilen.
Genau. Okay, ja, aber für heute haben wir, glaube ich, dieses Thema hier genug gewürdigt im Podcast. Das ist
auf jeden Fall
schon wirklich ein schönes Thema, finde ich. Da natürlich macht man manchmal ein bisschen Witze über die EU und so weiter, aber so insgesamt, Johannes, muss ich schon sagen, ist das eine gute Aktion, meiner persönlichen Meinung nach, die auch durchaus ganz offensichtlich eben auf Reaktionen und auf Wohlwollen eben aus der Industrie auch tatsächlich stößt. Okay. Und insofern ist es dann auch gut, bei diesem Thema am Ball zu bleiben und darüber zu berichten. Und das werden wir auch weiterhin tun.
Ja, auf jeden Fall. Das machen wir. Und damit, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr irgendein Feedback habt, dann teilt es uns gerne mit unter kontakt@hydrogenbar.de oder die Webseite und das Kontaktformular dort auf www.hydrogenbar.de. Und ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns gute Bewertungen hinterlasst, Feedback hinterlasst, alles, was uns hilft, besser zu werden, dass wir dann wirklich eine tolle 4-Jahres-Jubiläumsepisode machen.
Ja, da sollte man mal in die Planung langsam einsteigen.
Ja, da müssen wir uns was Besonderes überlegen.
Aber erstmal hören wir uns noch nicht zur Jubiläumsepisode wieder, sondern zu einer normalen Episode am kommenden Mittwoch. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder.